Hallo und herzlich willkommen zur Nummer 40 von Yay Comics. Ich bin Carlos und in dieser Sendung spreche ich mit Isabel Kreitz und Stefan Dinter über ihr aktuelles Projekt Hinter Türen, ein Webcomic, das eine Auftragsproduktion des Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist. Isabel Kreitz veröffentlicht seit 20 Jahren bei unterschiedlichen Verlagen und wurde mehrfach mit großen deutschen Comicpreisen ausgezeichnet. Stefan Dinter ist Comiczeichner und Illustrator, hat den Zwerchfell Verlag von Anfang an begleitet und vor einigen Jahren zusammen mit Christopher Tauber und Asia Wiegand übernommen und dort als Verleger unter anderem die Zombie-Serie Die Toten veröffentlicht. Hallo Isabel, hallo Stefan.
Hallo.
Einen schönen guten Tag.
Isabel, stell dich doch mal bitte selber vor.
Ja gut, Name hatten wir ja schon. Ich bezeichne mich gern so als Comic-Dinosaurier, weil ich schon seit mehr als 20 Jahren dabei bin. Stefan und ich, wir haben uns kennengelernt beim Zwerchfell Verlag. Welche Jahreszahl kann ich gar nicht mehr ermitteln. Wann war das?
90,
war es noch vor den 90?
90, 91, glaube ich, ungefähr.
Genau, so ungefähr. Also seitdem sind wir beide eigentlich schon so dabei. Mhm. Haben Hochs und Tiefs in der deutschen Comic-Landschaft verfolgt.
Du veröffentlichst ja irgendwie jetzt seit 15, 20 Jahren, hast du gerade gesagt, ziemlich produktiv, irgendwie beinahe jedes Jahr oder so, oder?
Kommst du hin? Nicht ganz, es gibt auch Pausen, aber das stimmt schon. Also ich sitze meistens zwischen 2 und 3 Jahren an einem Buch und wenn eins abgeschlossen ist, habe ich das andere eben schon längst in Arbeit. Weil bis ein Buch erscheint, das dauert meistens ein Jahr. Also es gibt dann einen entsprechenden Vorlauf. Mhm. Und zwischendrin passieren dann natürlich auch mal sowas wie Kinderbuch oder sonstige Illustrationsgeschichten. Es macht dann immer den Eindruck, als wäre man fürchterlich produktiv und als würde jedes Jahr irgendwas erscheinen.
Mhm. Du hast auch eine ziemlich ordentliche Bandbreite, so von Erich Kästner-Adaption bis hin zu Serienmördern. Einiges dabei, ne?
Ja, ich fände es langweilig, also den einen Stil, den man dann hat, so durchzuziehen, lebenslang. Also da versuche ich mir immer so eine Neugierde zu erhalten, für jedes Thema und jeden Stoff auch einen eigenen Weg zu finden. Und deshalb gibt es eben sehr unterschiedliche Erscheinungsformen.
Aber lass uns nochmal ein Stück zurückgehen. Wie bist du denn überhaupt zu Comics gekommen?
Ja, wie kommt man zu Comics? Also bei mir war es halt der Wunsch, parallel zu erzählen und zu zeichnen. Das habe ich aber wahrscheinlich auch mit allen Comic-Kollegen gemeinsam, schätze ich mal. Und als ich klein war, habe ich noch gar nicht so sehr an Comics gedacht bei dem, was ich gemacht habe. Ich habe einfach wahnsinnig viel ferngesehen. Für meine Generation war das ein pädagogisches Horrorkabinett wahrscheinlich, so viel wie ich vor der Glotze gehockt habe. Und mir war immer wichtig, die Filme, die ich beeindruckend fand, zeichnerisch nachzuvollziehen. Und dann habe ich eben mir eigene Horrorfilmenden ausgedacht, wenn mir nicht gefiel, dass die Mumie am Ende irgendwie zerstückelt wurde oder sowas. Also irgendwie gab es immer eine Motivation, sequenziell zu zeichnen.
Waren das dann eher Filmvorbilder oder hast du da auch schon Comics gelesen?
Bei uns gab es eine sehr, sehr begrenzte Anzahl von Comics. Also in unserem Haushalt gab es einen Nick Knatterton-Sammelband. Das war so in jedem deutschen bildungsbürgerlichen Haushalt mehr oder minder der einzige deutsche Comic, den es gab. Dann gab es irgendwie von meinem Onkel Hinterlassenschaften auf dem Dachboden eine umfangreiche Sammlung mit Mad-Heften, also den amerikanischen Originalen. Die habe ich als Kind gelesen, bevor ich lesen konnte. Don Martin natürlich und so. Dann gab es natürlich Asterix und Obelix, das war auch sanktioniert. Und die ersten eigenen Comics bekam ich irgendwie so mit 10, 11. Da gab es dann mal Tim und Struppi oder Blake and Mortimer oder Alex. Da konnte man ja was lernen. Nicht? Da ging es ja um Rom und die Geschichte. Aber die Bandbreite war halt dann sehr begrenzt. Bevor ich so professionell anfing zu zeichnen, das war in der Zeit meiner Fachhochschulausbildung, habe ich nicht an Comics gedacht beim Zeichnen. Das war mehr eben dieses Filmmoment. Okay. Die Initialzündung war für mich tatsächlich ein Freund von mir, der ganz früh amerikanische Serien sammelte von den frühen Will Eisner-Sachen, die mich wahnsinnig begeistert haben, eben auch bis, wie hießen sie alle, Daniel Klaus und so weiter. Also eine große Bandbreite amerikanischer Zeichner von Independent bis Mainstream. Und da ging es eigentlich erst richtig los bei mir.
Und wie ging es dann weiter?
Weiter ging's.
Also was ging dann da los?
Ja, also diese Idee davon, dass man das selber machen könnte, die bekam ich tatsächlich erst in New York. Das war in der Mitte meiner Fachhochschulausbildung ein Moment der totalen Frustration, weil so fröhliches Gezeichne, wie ich es mir gedacht hatte, war nicht auf der Fachhochschule. Das war mehr so eine verhinderte Künstlerausbildung. Ja, und dann bin ich ein Jahr abgehauen und habe in New York Kurse gemacht bei der Parsons School of Design als Gasthörer. Die musste man teuer bezahlen. Und da gab es einen Kurs, der hieß How to Draw the Marvel Way oder To Ink the Marvel Way. Und der wurde gegeben von einem etwas abgetakelten Marvel-Zeichner der 70er Jahre, der Wolverine-Comics getuscht hat. Aha. Also nicht gezeichnet, sondern nur getuscht. Und der hat in unserem Kurs diese Verfahrensweisen gelehrt, also wie man mit Pinsel tuscht. Hat uns so, wie er meinte, irgendwie ganz bahnbrechende Tricks verraten, wie also Bernie Wrightson seine Pinselstriche verlängert, indem er ein Objekt unter sein Handgelenk legt und damit die Bandbreite des Striches erweitern konnte. Oder dass man Pinsel irgendwie nicht ganz bis zum Schaft eintaucht, wenn man ein Marmeladenglas mit Wattebausch füllt und mit Tinte tränkt, wie so ein Stempelkissen, nicht, damit man die Pinsel schont. Also so dieser Alltagskram.
Also da kam schon richtig was bei rum, ja?
Ja, das war spannend. Also es hat einem so eine Idee gegeben von professioneller Comic, so einer Assembly-Line, die man da eingehen konnte, eben so ein Teil von sowas zu sein. Und das war tatsächlich die Idee, mit der ich dann nach Deutschland zurückkam. Ich wollte eben auch in so einer Werkstatt arbeiten und irgendwie Panelränder wegradieren und irgendwas, so Teil von was sein. Ja. Und das gab es natürlich in Deutschland gar nicht. Ja. Und das Einzige, was es gab, und da war ich sehr glücklich, dass ich es fand, war ein Studio, das Zeitungscomics gemacht hat, professionell. Von Uli Arndt, der hat zum Beispiel die Ortifanten gemacht. Mhm. Die habe ich irgendwie dann 8 Jahre lang vorgezeichnet. Also ich war dann eben auch in so einer Assembly-Line drin. Und dabei habe ich im Grunde genommen alles gelernt, was man, glaube ich, über Comics lernen kann. Also wie man was komprimiert erzählt, überhaupt was Timing im Comic angeht. Ich glaube, da ist das Verfertigen von Cartoons eigentlich die beste Schule, weil wenn man was auf 3 Bildern erzählen kann, das sind ja auch komplexe Geschichten, so ein Gag, dann kann man alles erzählen.
Die 3 Akte.
Genau.
Ja. Aber es ist lustig, ich wusste gar nicht, dass du bei Parsons gewesen warst, weil als ich angefangen habe zu studieren, war das meine Wunschschule, auf die Parsons School of Design zu gehen. Und dann habe ich gelesen, was ein Semester da kostet und es war einfach absolut nicht drin. Und ich glaube, du hast als Tellerwäscherin noch gearbeitet, ne, genau. Um das zu finanzieren.
Ich habe im Grunde genommen mein Geld für Miete und Parsons School Kurse ausgegeben und musste halt meinen Lebensunterhalt nebenher noch irgendwie verdienen. Und habe dann irgendwie einem Puerto Ricaner den Job weggenommen und durfte sonntags irgendwie Teller waschen und er musste zu Hause bleiben. Und das ist im Nachhinein furchtbar, weil der Mann hat seine Familie damit ernährt und hatte einen Tag weniger zum Verdienen. Aber der Chef des Restaurants mochte mich, der war aus Tirol und wollte in New York Saxophon spielen. Und als ich erzählte, ich komme aus Hamburg und will in New York Comics machen, hat er irgendwie so ein Verständnis gehabt und mich ohne Green Card eingestellt. Durfte natürlich niemand wissen.
Also dann hast du hier auch so richtig Industrie-Comic-Produktionen kennengelernt in Deutschland, was ja hier nicht so unbedingt nicht sehr viel gibt einfach in Deutschland. Ne? Also ein paar Sachen fallen einem da schon ein, aber...
Das ist sowas, was ich mir natürlich gewünscht hätte. Also weißt du sitzt irgendwie unten am Bodensee rum und denkst so, oh meine Güte, ich könnte so viel von einem echten Comiczeichner lernen. Also gerade dieses Ding, deswegen habe ich vorhin gelacht, als sie sagte, ich hätte so gern die Panelränder wegradiert. Einfach dieser Akt des Zuguckens bei jemandem. Ne? Und ich meine, mein Studium war halt auch Grafikdesign, ne? Und ich habe zwar eine Menge über Illustration gelernt und eine große Menge über Einstellungen zur Arbeit oder sowas, aber die Comics-Sachen, ich war der Einzige, der Comics gemacht hat an der Fachschule und dann war ich natürlich dann irgendwann der Fachmann für Comics da Das hieß aber trotzdem, dass ich mir immer noch alles selber beibringen muss. Und bei mir war dann, ich habe sehr viel gelernt, als ich das Praktikum bei Fantagraphics gemacht habe, damals 90 irgendwie, wo ich ein halbes Jahr bei denen gearbeitet habe in der Produktion und Seiten reinbekommen habe, Originalseiten von den Repros gemacht werden mussten und wo man einfach mal gucken konnte, wie macht Pete Bagg diese komischen Striche? Mhm. Und ich dachte immer, warum hat er diese perfekten Kurven? Und dann siehst du das, und, weil er ganz viel Deckweiß benutzt, um die schlechten Striche wegzumachen. Und dann ist mir zum ersten Mal aufgegangen, ah ja, stimmt, du kannst ja auch mit Weiß malen. Weißt du, du musst nicht nur Schwarz nehmen und solche Sachen. Das sind so eigentlich ganz einfache Sachen, so wie Watte in das Marmeladenglas, auf die du selber nicht kommst, weil du arbeitest dir ja so deinen eigenen Weg und der ist immer komplett anders als der von irgendjemand anders. Also wenn du, gerade Koloristen zum Beispiel gehen so unterschiedlich vor mit Dingen, das ist immer wieder faszinierend zu sehen, finde ich.
Aber ist ja interessant, kurzer Exkurs, wie war es denn da bei Fantagraphics?
Das war hammergut. Also das war wirklich ein sehr ausschlaggebender Punkt für mein Leben, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt 4 Semester Grafikdesign gemacht und habe so richtig gewusst, wie man Schweizer Typografie macht, also auf dem Level vom 4. Semester Schweizer Typografie. Und ich kam da an, der Art Director Dale Jager, der leider schon verstorben ist sehr früh, hat mir so nach einem Monat den ersten Auftrag gegeben. Das war ein T-Shirt für Love and Rockets für die San Diego Comic Con zu machen, wo ich so super stolz schon war. Und eine Anzeigenseite. Und dann habe ich die Anzeigenseite gestaltet und die bestand aus wahnsinnig viel Weißraum, wie man das so macht. Weiß, das sah super schön aus. Und Dale guckt da drauf und sagt so, ey, die Leute kaufen das Ding nicht, weil du schönen Weißraum machst. Die Leute wollen, dass da was draufsteht. Okay, schreib's drauf. Und das war dieses Ding, was mein Prof auch gesagt hat, der Fisch muss dem Köder schmecken, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Fischer. Und das ist ziemlich wichtig, wenn man Geschichten erzählt einfach. Und bei Fantagraphics war eine ganz, ganz offene Arbeitsatmosphäre. Also das war sehr horizontal aufgebaut. Du hast gesagt, welche Arbeit du machst diese Woche. Wann du die gemacht hast, war vollkommen wurscht. Mhm. Also Kim Thompson kam morgens um 9 rein, hat bis abends um 8 oder 9 gearbeitet, während Gary Groth kam nachmittags um 6 rein, hat bis morgens um 5 gearbeitet. Okay. Und das heißt, den ganzen Tag war da was los. Es war auch immer einer vom Art Department da, wo du gucken konntest, wie das geht, wo du dir was abgucken konntest. Und weil alle Comiczeichner, die in Seattle waren, versucht haben, ihr Geld dadurch zu verdienen, dass sie Production Artist bei Fantagraphics waren, hast du ganz viele Comiczeichner da auch dauernd getroffen. Mhm. Und die haben dann ihre neuen Sachen reingebracht und gezeigt und so. Und es war eine raue, aber herzliche Atmosphäre. Und es hat super Spaß gemacht.
Okay, das hört sich so an, ja. So, du warst dann wieder in Deutschland und hast Ottifanten gezeichnet.
Ja, genau.
Auf Kunsthochschulen und dann Ottifanten zeichnen.
Genau.
Wie hast du das so zu der Zeit wahrgenommen? War das eine sehr stressige Arbeit? War das was, wo du, wie Stefan bei Fantagraphics, irgendwie viel gelernt hast einfach und aufgesaugt hast? Oder wie hast du das so wahrgenommen?
Naja, es war eben auch im Grunde genommen meine Lehrstube. Also Uli Arndt war mein Lehrherr. Ich kam da rein und habe meine Sachen aus New York gezeigt. Und er war so ganz angetan davon, weil er eben auch gesehen hat, ich kann schon mit dem Pinsel irgendwie Tusche, Striche machen, die perfekt aussahen. Und dann durfte ich halt irgendwie erste Anzeigen für ihn machen, irgendwelche Tiere entwerfen für Einkaufszentren, so den üblichen Kleinkram. Mhm. Und irgendwann konnte ich dann anfangen, Ottifantenzeichnungen zu machen. Dann habe ich irgendwie damals für diese Werbekampagne, ich weiß nicht, ob ihr die noch erinnert, 5 ist Trümpf, diese Telekom-Hand mit der schwarzen Sonnenbrille, als die Postleitzahlen von 4 auf 5-stellig umgedingst wurden, also die ganzen Reinzeichnungen für diese Handschuhe, die kamen dann von mir, die habe ich alle gemacht. Und das war eben eine wahnsinns tolle Schule. Dadurch, dass es eben nicht so, sagen wir mal, professionell war wie bei Fantagraphics, also wo auch so ein Output rauskommen musste, hatte ich noch ein bisschen mehr vielleicht Experimentierraum da. Ich hatte dann irgendwann einen eigenen Arbeitsraum in dem Uli Arndt Studio und habe dann angefangen, eine eigene Comicserie zu konzipieren. Das war Heiß und Fettig, ein Imbisskoch mit seinem Imbisswagen, zu dem natürlich immer wechselnde Gäste kamen. Mhm. Und mit dem habe ich dann einen kleinen Wettbewerb gewonnen und durfte dann ein halbes Jahr lang in der Bild-Zeitung publizieren, also so ein Tagesstrip und mit Sonntagsseiten. Das war so mein Anfang. Und davon ausgehend ging es dann los mit längeren Stories. Dann kam irgendwann Andreas Knigge vorbei, der mit Uli Arndt einen Deal machen wollte wegen Ottifanten-Sammelbänden. Sah meinen Kram und hat mich aufgefordert, ein Album für Carlsen zu zeichnen oder mir auszudenken. Das war dann ohne Peilung. Und parallel habe ich eben eine Serie für Zwerchfell angefangen. Das war meine Studienabschlussarbeit. Schlechte Laune, genau. Die Geschichten von Ralf, dem S-Bahn-Surfer. Das war auch eine Idee, die ich aus Amerika mitgebracht hatte, nämlich eben Horror-Comics. Nur die kannst du in Deutschland nicht mit den klassischen Schlössern im Blitzgewitter und so. Da habe ich eben versucht, eine deutsche Entsprechung zu finden. Und das waren für mich die U-Bahn- und S-Bahn-Schächte, in denen ich mir vorgestellt habe, was da so haust und kreucht und fleucht. So, und dann kam halt die Idee, einen S-Bahn-Surfer abstürzen zu lassen und auf andere schon abgestürzte S-Bahn-Surfer treffen zu lassen, die so eine Art Parallelgesellschaft im Untergrund bilden. So eine Gruppe von zermatschten und zerditschten Jugendlichen.
Okay. War das da schon so ein Ziel für dich, komplett davon zu leben? Oder hat sich das erst so entwickelt?
Das Ziel hatte ich eigentlich immer, also zumindest in meiner Generation war es noch so, dass es ja auch keine Stipendien oder irgendwelche Förderungsmittel gab für Comics. Und es war ganz klar, wenn du Comics machen willst, musst du die irgendwie gegenfinanzieren. Das heißt, du musst irgendwie parallel Aufträge annehmen für was auch immer da längst kommt. Und habe dann irgendwie auch mit Stefan zusammen sehr viel Corporate Publishing Zeugs gemacht, also weiß ich nicht, Comics für Druckluftmaschinenhersteller, Comics für Autodachhersteller, die ISO 9000 Norm einführen wollten in ihren Betrieb. Was haben wir noch gemacht? Irgendwie so ein Computer, Freddy, der Remote Access illustriert haben wollte.
Dieses Halloween-Ding für die Yum damals.
Ne? Genau, Markteinführung von einem neuen Jugendmagazin, so schöner Beileger. Ja, und so ein Zeug halt.
Also immer auch schon viel Aufträge und kommerzielle Arbeiten gemacht. Ist das, sind so diese kommerziellen Auftragsgeschichten, war das was irgendwann genervt hat? So, ich möchte jetzt mal eigene Sachen machen oder... Hättest du das damit auch einfach weitermachen können?
Also genervt hat das nie, im Gegenteil. Ich fand es immer super, wenn man, nicht so wie das weiße Blatt, wo schon der erste Strich drauf ist, also wenn man so eine Vorgabe hat, an der man sich abarbeiten kann. Und das ist jedes Mal eine tolle Herausforderung. Und mir macht es eher Stress, mir wirklich was Eigenes auszudenken, weil ich dann komplett verantwortlich bin für den Kram, den ich da auf die Menschheit loslasse. Okay. Das macht mir mehr Problem oder hält mich nachts länger wach.
Okay. Also was bei Comics schwierig sein kann, die man für Auftraggeber macht, ist, wenn man einen schwierigen Auftraggeber hat. Das kann manchmal ein bisschen stressig sein oder wenn du mal einen hast, der nicht zahlt. Und du dann irgendwie gucken musst, ob du noch mit dem Anwalt hinterher rennst oder so. Aber das passiert zum Glück eher selten, muss ich sagen. Also wir hatten es einmal, ja, genau. Wir sagen nicht bei wem. Aber an sich kann man da sogar wirklich gute Arbeitsbeziehungen aufbauen. Also ich habe ja mit Martin Frey auch für einen Fertigungsanlagenhersteller Comics gemacht und einen Comic für eine Firma, die medizinische Gerätschaften herstellt. Und das war vor allem mit den Maschinenbauleuten, war das wirklich sehr gut, weil das war eine sehr gerade Sache. Die wussten, was sie verkaufen wollen, die wussten, was sie haben wollen. Und das kannst du dann leichter erfüllen und du kannst andere Kritikpunkte ansetzen. Deine Selbstkritik muss nicht schon bei der Story anfangen und beim Thema. Weißt du, wenn du ein Thema hast, dann denkst du so, ja, ist das wirklich was jeder wissen will? Und dann wirst du so kritisch und krittelig mit deinem eigenen Kram. Das ist teilweise verhindert, dass du dran arbeitest. Während wenn der Typ sagt, naja gut, ich muss halt diese Anlagen verkaufen, dann sagst du, okay, wie funktioniert so eine Anlage erstmal und wie kann ich die dann verkaufen, unter welchem Ding? Und es ist ein angenehmes Arbeiten.
Man lernt auch immer was dazu, muss man ja auch sagen.
Aber dann hast du doch immer mehr auch größere, aufwendigere Geschichten gemacht, ne?
Ja, das ist vielleicht so ein Punkt, wo Stefan und ich uns unterscheiden. Also mein Standpunkt ist, warum soll ich eine eigene doofe Geschichte erfinden, wenn es so gute Fertige gibt, die es wert wären, auch Bilder zu bekommen? Mhm. Du bist ja eher auf dem Standpunkt, man sollte sich eigene Geschichten ausdenken.
Nö, ich mag Adaptionen sehr gerne. Also ich würde, ich habe ja durchaus auch mal die eine, oder ich habe auch gerade eine, an der ich arbeite sogar, aber bei mir ist es immer so eine, ich weiß auch nicht, das treibt mich dann um. Ich habe eine Idee und dann denke ich so, ich müsste was draus machen. Und das Schlimme an Ideen ist, man kann schlecht über Ideen reden mit anderen Leuten, die jetzt nicht genau in dem gleichen Metier sind, weil dann gehen die Ideen weg. Mhm. Wenn ich mit Isabel zusammenarbeite und wir haben eine Idee, an der wir uns abarbeiten können, dann kannst du dir die Bälle zuspielen und kannst sagen, okay, ja, das ist vielleicht nicht ganz so toll. Oder du weißt auch, wie der andere, was der andere das Gegenüber gut kann und kannst auf die Stärken zuspielen und so. Wenn du alleine arbeitest, ich weiß nicht, ich dachte immer, ich wäre unkritisch mit meinem Kram, aber ich stelle fest, ich bin furchtbar kritisch mit meinem Kram. Aber ich mag Adaptionen an sich gerne. Es ist eine hohe Kunst. Also ich habe eine ganze Weile lang Workshops in Deutschklassen gemacht, im Deutschunterricht an einem Gymnasium in Stuttgart. Und da haben wir zum Beispiel den ganzen Wilhelm Tell umgesetzt oder Balladen oder sowas. Und man kann daran wahnsinnig viel Erzählerisches lernen einfach. Ich mache da keinen Unterschied von der Wertigkeit her, ob du jetzt das eine oder das andere machst. Das Gute an einer Adaption ist, du kannst sie meistens besser verkaufen als eine eigene Idee, weil es schon ein eingeführtes Ding ist, im besten Fall.
Genau, die Leute wollen ja eigentlich keine neuen Geschichten, sondern lieber das, was sie schon kennen, nochmal in einer anderen Form.
Ganz böse gesagt, ja. Also das ist teilweise wirklich so, wenn du in die breite Masse gehst, wollen die Leute natürlich... Boah, das hört sich jetzt fies an, aber also tatsächlich stelle ich fest, dass das breite Publikum möchte das Gleiche wie immer nur besser. Mhm. Ja, also und das kann dann sein, dass es in einer anderen Farbe ist oder in einer anderen Spielart oder so.
Ich würde gar nicht unbedingt sagen besser, sondern einfach neu und anders.
Genau. Gut, neu und anders, ja, okay, bin ich d'accord mit. Und das kann frustrierend sein in dem Moment, wo du was ganz Neues ausprobierst. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wo die Kritik an sich selber einsetzt. Vielleicht ist es nicht mal das, sondern vielleicht ist es einfach, dass du ein Stück von dir entblößt und du willst überhaupt nicht, dass die Leute das wissen. Weil du bringst ja, ich könnte keine autobiografischen Comics machen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das geht. Also ich möchte gar nicht, dass die Menschen das von mir wissen. Ich will das teilweise von mir selber nicht wissen. Ja? Aber in dem Moment, wo du dir eine Geschichte ausdenkst, entblößt du dich ja auch immer ein bisschen. Ne? Und da gibt es Leute, von denen möchte ich nicht, dass die das lesen. Aber ich kann es ja schlecht verbieten.
Ja, es war auch so, als ich damals die Entdeckung der Currywurst von Uwe Timm adaptieren wollte. Da bin ich eben auch zu Carlsen gegangen. Das war mein drittes Album dann. Und musste wahnsinnig kämpfen, weil Carlsen auf dem Standpunkt war, nö, Adaption ist eine blöde Idee. Ach was. Damals, ich meine, das war 1994, 96, so um den Dreh rum.
Das sehen sie heute wahrscheinlich anders.
Ja klar, also jetzt ist es sanktioniert, aber damals war das nicht vorstellbar. Das galt als Profanisierung, also so ein Buch irgendwie schon mal auf dieses 46-Seiten-Korsett runterzubrechen, was eine Irrsinnsarbeit ist. Also schon mal für sich. Aber dann eben in diesen typischen Comic-Zusammenhängen. Und ich bin Uwe Timm sowas von dankbar, dass er damals einfach gesagt hat, mach. Und er hat sich auch gar nicht reingemischt in das ganze Ding. Und es ist bis jetzt mein Bestseller geblieben. Also es wird immer noch aufgelegt. Wahrscheinlich, weil es die armen Schüler irgendwie lesen müssen. Die tun mir auch alle leid. Also entschuldig bitte, liebe arme Schüler. Aber es war so einen Fuß in der Tür damals für solche Stoffe.
Ja, und was folgte dann noch, um jetzt einfach nochmal so ein paar wichtige Sachen aus deiner Arbeit jetzt noch einfach nochmal zu nennen? Was würdest du da aufzählen, was besonders interessant war, besonders viel Spaß gemacht hat, besonders erfolgreich war oder was, oder besonders nicht erfolgreich?
Also Spaß gemacht hat alles. Was bis heute wehtut, ist, dass ich die Rechte für die Buddenbrocks nicht bekommen habe, als ich es unbedingt machen wollte. Was für mich auch der Grund war, weiter Literaturadaptionen zu machen, weil ich dachte so, ich zeig's denen, es geht's und ihr müsst doch keine Angst haben vor Comics, das ist doch so. Also das war zumindest auch so ein bisschen so ein Schubs in die Richtung, warum ich dann Erich Kästner adaptiert habe. Ich dachte so, wenn schon nicht Thomas Mann, dann versuche ich es irgendwie. Und Erich Kästner ist im Grunde genommen sehr dankbarer Autor zum Adaptieren, weil so wie er schreibt, sind es eigentlich schon fast Drehbücher. Also er sieht die Szenen wirklich, die er beschreibt. Und okay. Das macht es sehr einfach zu adaptieren.
Wie gehst du daran an so einer Adaption?
Bei Kästner muss ich gar nicht viel tun. Ich setze einfach das um, was er beschreibt in Bilder und die Dialoge in die Sprechblasen. Also da ist gar nicht viel Übersetzungsarbeit nötig. Das ist bei anderen Autoren ganz anders. Also wenn man jetzt, weiß ich nicht, irgendein Beispiel Arnold Zweig adaptieren wollen würde, das Beil von Wandsbek, das ist im Grunde genommen ein einziger innerer Monolog. Also da kann man nicht viel Dialoge und Beschreibung trennen. Da findet wahnsinnig viel in den Köpfen statt. Und es wird werden Zusammenhänge so herbeigedacht und nicht gesehen und beschrieben. Und das alles in Bilder umzusetzen, das wäre eine Heidenarbeit.
Wie ist denn das, wenn du eine Adaption machst, weißt du vorher, wie viele Seiten du hast? Hast du eine Vorgabe von Carlsen gehabt? Oder hast du gesagt, ich werde ungefähr so und so viele Seiten brauchen und dann darauf hingearbeitet? Oder?
Also bei Carlsen damals, diese Albumzeit mit Uwe Timm, das war richtig heftig, das so zusammenzukürzen. Das hat mich sehr viel Zeit gekostet. Bei Kästner damals, ich habe es einmal so durchgeschrieben als Drehbuch und es kamen 100 Seiten raus und merkwürdigerweise auch bei allen seinen anderen Büchern. Ich musste eigentlich gar nicht viel kürzen. Es passierte so. Es ließ sich so runterschreiben.
Und gerade wenn man Geschichten adaptiert, ist es ja wahrscheinlich schwierig, dann die Vorstellungen der Leute zu treffen oder zumindest nicht zu enttäuschen, ne? Weil es ist ja schwierig, wenn man die Vorlage schon kennt, wie bei Kästner, was ja sehr populäre Stoffe sind. Wie gehst du da ran oder was ist da so deine Einstellung zum Beispiel bei der Darstellung von Figuren oder so?
Naja, bei Kästner war es ganz, ganz klar, dass das nur im Stil von Walter Trier passieren konnte. Ich hätte es nicht anders gewollt, wie sich rausgestellt hat, der Verlag auch nicht. Also zwei Leute, eine Idee. Und entsprechend habe ich eben meine Grafik so weit geändert, dass das passte. Bei Uwe Timm damals war es für mich klar, dass es schwarz-weiß sein musste, also mit Tusche und Weiß, nicht Bleistift oder Sepia oder so. Weil damals die Drucktechnik auch noch gar nicht so weit war. Da gab es halt diesen wunderbaren Spruch, den ich mal irgendwie in Amerika abkriegte von irgendeinem Marvel-Editor, Think Repro. Also man konnte nicht gewährleisten, dass was mit Bleistift ziseliert war, dass das im Druck auch hinterher zu sehen war. Also musste man relativ kontrastreich arbeiten.
Okay, ich würde sagen, dann kommen wir mal zu eurem aktuellen Projekt. Ihr habt jetzt mal wieder eine Auftragsgeschichte zusammen gemacht. Ein Webcomic für das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Erzählt doch mal, wie es dazu kam und worum es da geht.
Meine Agentin wurde gefragt, ob sie einen Künstler im Portfolio hat, der diesen Comic zeichnen kann. Meine Agentin hat dann ein bisschen rumgefragt und ist dann an mir kleben geblieben, weil ich tatsächlich spontan eine Idee hatte. Ein Freund von mir hat mir eine Geschichte erzählt, die dieser ganzen Comic-Idee zugrunde liegt. Der war damals Volontär in einer Provinzzeitung und hat erzählt, dass er mal so einen Brief in die Finger gekriegt hat von einer 80-jährigen Dame in Sütterlin geschrieben, die beim Horoskopeschreiber angefragt hat, ob was mit ihrer Sternkonstellation nicht stimmt. Sie würde immer von ihrem Mann verprügelt werden und vielleicht wäre das irgendwie astrologisch begründet. Und das hat mich sehr berührt, also so eine Art des Hilferufs, also an so ein ganz abstraktes Medium. Ich weiß nicht, ich habe dann ein Mini-Exposé geschrieben und an dieses Hilfetelefon geschickt und irgendwie waren die dann mit der Idee auch einverstanden. Und dann haben wir uns zusammengetan, weil das zeitlich nicht anders zu machen wäre als zu zweit und weil es eben einfach auch angenehmer ist, solche Jobs zu zweit zu machen. Und Stefan und ich haben uns dann die Geschichte zusammen ausgedacht, also weiter ausgebaut. Da fehlte natürlich ganz viel. Stefan hatte dann zum Beispiel die Idee, diese zweite Figur einzuführen, die Anna Wegener, die Volontärin, was eine super Idee war, weil dann eben noch eine ganz andere Form der Frauen, Gewalt gegen Frauen-Geschichte da reinkam. Und so ist das langsam zu so einer Geschichte zusammengewachsen. Und dann haben wir halt zusammen das Storyboard gemacht, zusammen gezeichnet, bis es fertig war.
Ja, ungefähr so. Was war denn da die Ausgangsidee von der Agentur? Also war das schon sehr nah an dem, was es jetzt geworden ist? Also nicht inhaltlich, sondern so vom Umfang und Form und so? Oder hat sich das noch stark entwickelt dann?
Also es gab die Maßgabe, dass das 46 Seiten sein sollte, dass es im Web aufzubereiten sein soll, weswegen bestimmte Panelgrößen eingehalten werden müssen, damit das irgendwie machbar ist, weil es für mobile Devices optimiert worden ist. Die Idee dahinter ist eigentlich, dass das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen natürlich jetzt nicht überall präsent sein kann. Und man sagt, gut, viele Frauen, also alle Leute haben Internet und vielleicht stolpern Frauen, die jetzt genau in so einer Situation sind, über so einen Comic, der jetzt gar nicht erstmal offensiv thematisiert, was ihnen passiert, weil es kommen keine Gewaltdarstellungen drin vor oder sowas. Und das war auch eine Bitte des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen, dass eben keine Gewaltdarstellungen vorkommen, was uns sehr entgegenkam, weil das sonst so spezifisch wird auf eine Sorte von Gewalt. Das heißt, wir hatten einen Umfang, wir hatten ein Format und wir haben darauf hingespielt erstmal die Geschichte. Also das ist wieder dieses Ping-Pong-Spiel, du setzt dich hin, fängst an, Sachen zu entwickeln, Sachen zu entwerfen, Figuren zu entwickeln. Es war klar, dass es in 4 Kapiteln erscheinen wird. Das war irgendwie...
Das war eine Vorgabe, ne?
Das war eine Vorgabe.
Sie wollten das ja sukzessive im Netz veröffentlichen, also immer so in 10-12 Seitenschritten.
Genau.
Und das nur so ein bisschen Spannung aufbauen. Mhm. Nicht damit das Ding nicht einfach klopst da im Netz und so, sondern dass da irgendwie was passiert.
Mhm. Ja. Was auch eine gute Idee ist tatsächlich und alles darauf hinläuft, dass, also wir sind letzte Woche mit dem letzten Kapitel online gegangen und diese Woche am 25. ist der internationale Tag gegen Gewalt gegen Frauen und da sollte das Ganze dann quasi eben komplett online lesbar sein. Und das war, muss ich sagen, es war eine super angenehme Arbeit mit den Leuten, also mit der Agentur, mit dem Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Wir haben das Storyboard, was wir gemacht haben, dann in einzelne Panels aufgelöst, bei denen in Köln beim Hilfetelefon präsentiert.
Mhm. Schon richtig Panels, Panel für Panel.
Panel für Panel, ja.
Wie es auch im Netz dann erscheint, also zum Runterscrollen. Mhm. Und Stefan hat das Ganze dann vorgetanzt, ganz wunderbar.
wir nennen das Vortanzen. Das ist so ein das Fiese an der Sache ist, dass man immer sagt, beim Kunden vortanzen. Also es sind halt, wenn wir sagen Kunden, dann sind das echt nette Leute. Mhm. Aber wo du dann tatsächlich, also das waren diese Strichmännchen-Scribbles, die man macht, die Dialoge waren schon reingesetzt, also grob gelettert und die Dialoge standen auch zum großen Teil und du liest es dann wirklich vor und so und jetzt passiert das und jetzt passiert das, jetzt hört ein Kapitel auf, jetzt fängt das nächste Kapitel an. Mhm. Was ich cool fand, war, dass dadurch, dass wir diese 4-Kapitel-Vorgabe haben und die passt eigentlich nicht zum Dreiakter im europäischen Erzählen, passt aber zum 4-Akter im japanischen Erzählen, wo du einen 3. Akt haben kannst, der ein fantastisches Element einführt, was wohl gerne gemacht wird. Ich kenne mich beim Manga nicht so gut aus, aber das war sowas, was ich mal mitbekommen habe, dass wir eben diese Szene haben, wo tatsächlich die tote Frau auftritt und es nie erklärt wird, ob sie wirklich da ist, ob sie ein Traum ist, ob sie ein Geist ist. Das ist auch nicht wichtig, sondern wir können auf einmal die Geschichte von zwei verschiedenen Perspektiven erzählen und kommen dadurch auch dazu, dass eben nicht gesagt wird, ja, alte Frauen, das ist ein Problem von alten Frauen, sondern nein, das ist auch ein Problem von jungen Frauen, das ist ein Problem von der gesamten Gesellschaft einfach.
Ja, ich finde, das ist wirklich ganz gut gelungen, da nicht irgendwie so didaktisch oder moralisch irgendwie was zu machen, sondern man kann es einfach gut lesen, auch als Geschichte. Ja. Stelle ich mir aber sehr schwer vor, oder ist euch das leicht gefallen? Du hast schon erzählt, wie es zu der Geschichte kam. Es ist mehr oder weniger nach einer wahren Begebenheit sogar. Hat sich das relativ leicht dann entwickelt oder war es schon schwierig da? Also bei dem Thema kann man ja auch in genügend Töpfe treten, denke ich mal.
Also im Vergleich zu Geschichten, die ich alleine schreibe, ging das sowas von leicht. Ja. Ich weiß nicht, wir haben einmal telefoniert, da kamen schon irgendwie 12 Ideen zustande und dann haben wir uns halt 2 Tage getroffen und diese Struktur entwickelt und das ging, weiß ich nicht, wie das Brezelbacken.
Ja.
erstaunlich.
Naja, wir arbeiten jetzt halt schon sehr lange miteinander zusammen. Das heißt, du hast eine ganze Menge Probleme schon mal aus dem Weg geräumt. Du hast dich schon mal ordentlich gezofft wegen irgendwas und so. Und das ist alles hinter dir. Und das heißt, du kannst sehr zielgerichtet und sehr schnell arbeiten. Mhm. Und das ist sicherlich ein großer Vorteil. Also das einzige Problem, das erste Problem, als Isabel mich angerufen hat und gesagt hat, möchtest du da mitmachen, war mein Ding zu sagen so, ey, das ist jetzt aber nicht so ein Ding, wo am Ende jemand reinkommt und sagt, hätten Sie beim Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen angerufen, dann wäre das alles nicht passiert, ja. Also und sie sagte mir eben, dass Frau Söchting vom Hilfetelefon eben wirklich gesagt hat, dass genau das eben nicht passieren soll. Also wir konnten eine Geschichte erzählen. Das große Problem, was ich gesehen habe und was man immer bei 46 Seiten haben wird, ist, man muss extrem verdichten. Also die Menge an Problemen, die auf Anna Wegener, also auf die junge Hauptfigur einprasseln, sind, da hoffen wir natürlich, dass der Leser und die Leserin den Abstraktionsschritt machen kann, dass das nicht alles an diesem einen oder diesen zwei Tagen passiert, sondern dass das ein kumulatives Ding über ihr ganzes Leben hinweg ist. Aber das kannst du nicht anders bringen. Ansonsten müsstest du tatsächlich auch wieder so ein 120 Seiten, 200 Seiten Klopper machen, wo du wirklich lange Jahre abarbeitest und so. Was super interessant sein könnte, aber was einfach nicht zeitlich oder finanziell machbar ist. Ne?
Das würde den Leser überfordern, fürchte ich auch. Ja, aber was auch blöd ist, ist, dass man eben Figuren nicht so subtil herausarbeiten kann. Also die Figuren sind relativ plakativ. Ne? Der Macho-Chef, der ist halt ein Abziehbild. Aber du kannst halt, du hast den Platz nicht, um so kleine Facetten und Subtilitäten einzuführen.
Ach, naja, gut, okay, da muss ich jetzt einen Ticken widersprechen, weil du hast gerade in den Chef hast du eine Menge Subtilitäten. Man muss ja auch die Zeichnung sehen, also so die Körpersprache von dem und solche Sachen. Also das ist, da wird viel erzählt, was nicht gesagt wird. Und das ist nicht so. Also wir hatten tatsächlich, wir hatten im Skript mal die Idee, ob er Anna mal in den Hintern kneift. Ne? Und das haben wir dann bleiben lassen und tatsächlich ersetzt dadurch, dass er einfach immer zu nah an ihr dran steht, so in ihren Privatraum reingeht. Und weil, wie gesagt, man muss so ein bisschen Abziehbild machen, weil man einfach nicht so viel über diese ganzen Leute erzählen, nicht den Platz hat. Aber ich denke, wenn man es, was ist das Wort, charmant erzählt vielleicht? Oder wenn man einfach die Figuren dann doch...
Beiläufigkeit da rein.
Beiläufigkeit, ja, super.
Dass man nicht immer mit dem Finger drauf gedrängt wird, so, also hier passiert jetzt das und bitte guckt alle hin, er kneift ihr den Hintern und so, sondern dass das irgendwie so eine Beiläufigkeit ist eigentlich das beste Wort hat.
Ja, das hat auch sowas von diesen subtilen Situationen, die man ja irgendwo auch kennt. Also zum Beispiel, was eine meiner Lieblingsszenen vom Schreiben her ist, was Isabel gemacht hat in der Teeküche mit den beiden anderen Redakteurinnen, die da sind, die komplett in dem System funktionieren. Das heißt, die genauso ausgrenzen und dieses ganze Spiel mitmachen, wie die Leute, die sie selber kritisieren. Und das fand ich super, weil das wäre so eine Idee, die wäre mir jetzt als Mann einfach so nicht gekommen. Und da hilft es auch, dass man so als Frau und als Mann da zusammenarbeitet. Einfach, denke ich, das bringt andere Facetten da rein. Meine Sachen sind manchmal ein bisschen zu plakativ, wenn ich mit Ideen ankomme.
Oh, nein.
Okay, wir tun uns nicht weh heute.
Was ich an Comics immer hasse, also wirklich, wenn gerade in so wenig Platz, wenn dann Sachen nicht... eingeflochten werden in die Handlung, sondern wenn du weißt, du musst ein Stück Information unterbringen und dann kommt irgendjemand rein und sagt irgendwie, übrigens, und dann kommt irgendwie dieser Informationsbit. Also das ist so, finde ich, so der ganze Spaß und die ganze Herausforderung am Comics schreiben, ist die Infos so zu verpacken, dass sie so durch die Hintertür kommen. Und dass du sie zwar mitkriegst, aber nicht weißt, wo genau.
So schlechte Exposition ist immer das Schlimmste, was man haben kann. Und Expositionscharaktere sind auch furchtbar. Manchmal braucht man welche. Manchmal muss man jemanden reinkommen lassen und sagen, Austin Powers. Aber der heißt dann ja auch Basil Exposition. Aber
oder man macht ein Sternchen und schreibt dann unten hin den Kontext.
Genau. Das gibt es ja auch viel im Comic. Das ist eigentlich im Grunde genommen das illustrierte Bild. Das finde ich auch langweilig.
Ja. Also was ich toll finde, was... Was ich jetzt an der Arbeit an einem Comic toll fand, war, dass du zwei Szenen mindestens reingeschrieben hast, in denen kein Wort gesprochen wird, wo du eine ganze Seite hast, wo du nur eine Kamerafahrt durch was durch hast und die erzählt aber ganz viel. Und das ist ein Risiko zu machen, wenn du nur 46 Seiten hast, weil wenn du drei Seiten davon nichts sagst, ja, dann musst du sehr viel im Bild sagen können. Und ich bin mir immer nicht sicher, ob ich mir das trauen würde, aber so in dem Zusammenspiel waren das Szenen, wo ich, als ich die auf den Tisch gekriegt habe, habe ich gedacht so, wow, das wird ein Spaß, die zu tuschen. Das ist einfach, weil du weißt, du bist genau am richtigen Punkt, gerade in der Geschichte und in der Erzählung.
Es gibt ja diese Webcomic-Komponente bei der ganzen Geschichte. War da irgendwas anders, als für Print zu arbeiten, für euch konkret? Du musstest die Hintergründe hinter den Sprechblasen zeichnen, ja. Zum Beispiel, ne?
Ja, zum Beispiel. Also die Sprechblasen waren auf einer extra Ebene angelegt. Also
damit die im Web so rein Parallax reinscrollen können, ne?
Genau. Also die Sprechblasen sind auf Transparentpapier nochmal extra getuscht, extra gescannt, extra draufgelegt. Also das Hauptproblem am Anfang war, dass wir, also A, konnte man dadurch die Sprechblasen nicht so nutzen, wie Isabel die normalerweise nutzt. Isabel macht sehr gerne überlappende Sprechblasen, die von einem Panel ins nächste führen, was ich finde dialogtechnisch so ist, wie ein Schnitt in einem Film, über den drüber gesprochen wird. Also ein Dialog, der weitergeht, was sehr interessant ist und sehr organisch ist. Das ging auf jeden Fall schon mal nicht. Und dann mussten wir uns an eine bestimmte Höhe von den Panels halten, weil das sonst auf den Mobile Devices nicht geht. Das hieß, dass wir im schlimmsten Fall hätten wir 6 gleich große Panels pro Seite gehabt. Wir konnten nur 6 Panels pro Seite nehmen, das ging nicht anders.
Und die Zusatzherausforderung war aber, dass es ja noch ein Printprodukt geben sollte.
Ja,
also es musste dieser Spagat gemacht werden zwischen den technischen und den Printanforderungen. Das heißt also, 6 große Panels hätten im Print saulangweilig ausgesehen, weil die Schnitte zwischen den Panels genau parallel gewesen wären. Also da, ja, hatte man wenig Spiel.
Stimmt, aber das hat Isabel ja alles lösen müssen, da brauchte ich ja nur noch ausführen. Und das heißt, man konnte nur in der Breite variieren. Genau. Und man konnte aber auch nicht über die ganze Breite gehen zum Beispiel, also maximal gegen 2/3 der Seitenbreite.
Ja.
Und du willst natürlich versuchen, das dann nicht zu statisch zu machen einfach. Ansonsten muss man sagen, war es vom Prozedere im Scannen oder sowas eigentlich komplett das Gleiche. Also ich habe in der Druckauflösung gearbeitet gleich von Anfang an, weil eben ein Druckprodukt entstehen sollte. Und ich habe zwar vorgehabt, das Ding auch noch selber zu kolorieren, aber das hat nicht geklappt. Und jetzt ein großer Shoutout, ich habe 4 Koloristen da drauf gehabt am Ende, damit es überhaupt zeitmäßig hinkommt. Hauptsächlich die Ines Kord, die das erste Kapitel komplett gemacht hat und da vorgelegt hat, wie das ganze Ding aussehen soll. Die Asja Wiegand, die das dritte Kapitel gemacht hat und zwischenreihen zusätzlich zu Ines noch Dennis Lehmann und den man als Bouncy D von Plam Plam Productions kennt. Und Mario Bühling hat, glaube ich, 1 oder 2 Seiten für Ines noch mit, als diesmal krank geworden, zwischenrein. Und die haben massiv gute Arbeit geleistet. Also ich kann jeden von denen rückhaltslos empfehlen, wenn ihr einen Koloristen braucht oder überhaupt einen Zeichner, die sind alle sehr gut. Total mein großer Dank an die. Irgendwie gibt es keine Credits, ich weiß nicht.
Danke.
Ja, das 4. Kapitel, das letzte, ist jetzt schon erschienen. Habt ihr schon irgendwie Feedback bekommen oder gibt es irgendwelche, habt ihr den Eindruck, dass das bei Leuten ankommt, wo es ankommen sollte? Oder?
Also ich gucke leider nie in die sozialen Medien oder sonst wie nach Netzkommentaren. Kann leider gar nichts dazu sagen. Ich hoffe, Stefan kann das.
Also ich habe über Twitter und Facebook einiges an Feedback bekommen und es war eigentlich alles positiv. Das war wirklich so, dass die Leute gesagt haben, tolles Projekt, toll geworden. Ich habe zu wenig Abstand im Moment dazu. Ich sehe das noch nicht. Ich muss dann noch 3-4 Monate warten, bis ich den Schritt zurück machen kann. Tim Kalweit von Scholz & Friends, der das Projekt betreut hat, hat uns Links geschickt zu deren Seite, wo offensichtlich sich bei Facebook doch relativ lange Diskussionen entspinnen darüber. Halt auch so erwartbare Sachen wie, ja, warum macht ihr was über Gewalt gegen Frauen? Aber es gibt doch auch Gewalt gegen Männer und so die Nummer. Was jetzt, wenn man sich im Netz ein bisschen auskennt, wirklich nicht verwundert. Ist halt dieser Kram, mit dem man zu tun hat. Aber insgesamt habe ich bis jetzt noch nicht ein schlechtes Wort über den Comic an sich gehört. Und das finde ich wirklich beeindruckend. Vielleicht kenne ich zu viele Leute und die halten vorsichtshalber hinterm Berg mit ihrer Meinung, weil sie mich nicht beleidigen wollen. Aber
immerhin 2 E-Mails von Leuten, die über mein Kontaktformular von meiner Website irgendwie geschrieben haben, dass eben ihnen der Comic großartig gefallen hat. Eine meinte sogar so, sie wäre so ganz berührt gewesen davon. Das hat mich natürlich dann auch wieder berührt.
Ja. Ich habe auch eine E-Mail, meine erste Fan-E-Mail gekriegt zu dem Projekt jetzt. Also wo irgendein junger Mann, der selber auch Comics versucht zu zeichnen und da schon ganz okay dabei ist, sagte, das hat ihn sehr motiviert, weiterzumachen, weil das eigentlich nicht sein Thema ist, aber er fand es toll, wie es rübergebracht worden ist. Und das hat mich dann durchaus auch so ein wenig am Herzen gefasst. Also, dass man tatsächlich, weil normalerweise kriege ich sowas nicht. Also, ich sehe Leute auf Messen und die sagen mir, ob es gefallen hat, dadurch, dass sie es kaufen.
War nicht komplett blöd.
War nicht komplett blöd, genau. Hast du okay gemacht.
Ja. Sollten wir vielleicht noch mal kurz überhaupt über den Hintergrund dieser Geschichte reden? Haben wir das? Also, thematisch ist natürlich klar. Es geht einfach darum, Aufmerksamkeit fürs Thema zu schaffen, nehme ich an, ne? Und fürs Hilfetelefon natürlich.
Naja, also es ist natürlich klar, es ist ein ich würde mal sagen, im weitesten Sinne ist es ein Kommunikationsangebot, ne? So würde man das von der Konzeptionsseite eher sehen. Also du hast das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, was einfach mehr in der breiten Öffentlichkeit erscheinen will und Leuten, die in so einer Situation sind, eine Chance geben möchte, einfach zu verstehen, dass es sie gibt, dass vielleicht auf den Link klicken und feststellen, dass die halt zum Beispiel, was fast niemand weiß, komplett anonymisisiert sind, in, ich glaube, 8 verschiedenen Sprachen vorhanden sind, auch in leicht verständlicher Sprache da sind, und zwar rund um die Uhr einfach. Du denen auch E-Mails schicken kannst und die komplett anonymisiert werden. Und, also solche Sachen, das sind aber eben zum Glück Sachen, die wir nicht kommunizieren sollten in dem Comic, sondern einfach nur sagen sollten, okay, es gibt verschiedene Versionen von Gewalt. Ob die jetzt gegen Frauen, gegen Männer, gegen Kinder oder irgendwas sind, ist eigentlich vollkommen wurscht erstmal. Aber es gibt verschiedene Sorten von psychischer, physischer Gewalt, Situationen, in die man reinschlittern kann. Man denkt, alles ist toll, aber es ist gar nicht toll, und dann wird es auf einmal schlimm und man weiß gar nicht, wo der Punkt war, wo es schlimm geworden ist. Und einfach zu thematisieren, dass es das gibt. Gleichzeitig ist natürlich dadurch auch so ein bisschen mit drin, oder auf jeden Fall mit drin, dass Leser, die dieses Problem nicht haben, ja, vielleicht ein bisschen darauf gucken, ob Leute in ihrer näheren Umgebung vielleicht ein Problem haben, wo man wie auch immer helfen kann. Also es ist ja ein gesellschaftliches Problem automatisch, ne? Und wenn man das erkennen kann und wenn wir das transportiert haben in irgendeiner Art und Weise, dann haben wir richtig viel geschafft, denke ich. Und das war so der Ansatz, den die hatten, und den fand ich einen sehr guten.
Ja, also da, wo Gewalt schon sichtbar ist, nicht? Also wo man sich dann vorstellt, da kriegt eine flaue Frau einen reingezimmert und hat ein blaues Auge, da ist es ja im Grunde genommen schon klar, aber es geht auch darum, und da finde ich eine Plakataktion vom Hilfetelefon sehr gut, da steht als Headline drunter, darf er das? Also sich erstmal klar zu werden, dass man berechtigt ist, sobald man sich irgendwie bedroht oder unwohl oder irgendwie erfasst fühlt, dass man nach Hilfe fragen darf, nicht? Und nicht erst warten muss, bis man irgendwie das blaue Auge hat.
Das Webcomic Hinter Türen ist komplett lesbar auf hinter-türen.de und die Website des Hilfetelefons Gewalt gegen Frauen findet ihr auf hilfetelefon.de. Alle Links findet ihr wie immer nochmal auf yaycomics.de. Wenn euch die Sendung gefällt, gebt Sterne, kommentiert bei iTunes und empfehlt die Sendung weiter. Vielen Dank!